Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also man kennt sie aus Fuck You Goethe zum Beispiel. Man kennt sie auch deshalb, weil ihre Mutter eine sehr gute Zahnärztin ist, hier in Berlin. Und das ganze Wartezimmer.
Und da gehen alle hin, weil was sonst?
Ich war da tatsächlich früher immer. Und ich hab das nur zusammengepuzzelt, weil einfach das komplette Wartezimmer voll ist mit Jellas Fotos. Und ich war so, warum sind da so viele Jella-Hase? Ah, warte mal.
Sag mal, Laura und Marco, was gefällt euch besser? Ein modernes Spionagesetting oder lieber eins aus dem Kalten Krieg?
Ich habe auf jeden Fall eine eindeutige Antwort. Es ist immer Kalter Krieg, weil ich bin halt alter Sean Connery, James Bond-Fan und ich bin damit aufgewachsen. Und der Kalte Krieg ist immer noch so was Besonderes, weil es halt so ein Stand-off der Spionage ist und alles andere ist ja eher modern. Und eher modern bedeutet heute viel Überwachung. Und es verliert viel von diesem Charme, wenn alles am Handy erledigt wird.
Siehst du, ich hatte genau das Umgekehrte gesagt. Definitiv modern. Ja. Definitiv.
Ah ja, okay. Anhand deiner Filmwahl hätte ich es vermutet, tatsächlich. Serienwahl.
Ja, ich kann das begründen. Und zwar ganz einfach, im Kalten Krieg hatten Frauen noch nicht so große Rollen. Und die waren immer nur die Sekretärin. Und jetzt in der Moderne können Frauen ganz häufig die Protagonistinnen von ihren Serien sein. Das zum einen. Zum anderen interessiert es mich einfach mehr, weil ich finde, der Kalte Krieg ist so ein bisschen auserzählt, also für mich zumindest. Und wir haben so viele sehr interessante Serien im Moment gerade, die teilweise natürlich auch komplett ausgedacht, aber teilweise auch auf wahren Begebungen und wahren Realitäten berufene, bezogene Konflikte betrachten, die finde ich einfach so viel spannender als immer wieder das gleiche eiserner Vorhang Ostblock gegen Westblock.
Nun, man könnte auch sagen, bei den modernen Setting ist es immer das gleiche, es sind immer islamistische Terroristen.
Das stimmt aber nicht.
Genau, da gibt's nämlich auch andere Serien, über die wir heute auch sprechen. Vielleicht noch kurz, was ich spannend finde. Ich finde das alte Setting tatsächlich auch ganz interessant, aus einem ganz simplen Grund, nämlich so ein bisschen so regional stolz, weil das war halt der letzte Zeitpunkt, wo Deutschland noch im globalpolitischen Rahmen relevant war. Nach dem Mauerfall ist Deutschland einfach so in der Relevanz verschwunden, weil damals war Deutschland ja noch so wirklich die Grenze ist ja durch Deutschland verlaufen. Dementsprechend war Deutschland auch so ein bisschen das Schlachtfeld des Kalten Krieges, kann man so nicht sagen, was ja kein heißer Krieg war, aber so der Schauplatz, auf dem die Großmächte aufeinander getroffen sind. Und das finde ich ganz nett, das in Serienform oder Filmform zu sehen. Ich glaube, im echten Leben war es nicht so geil, aber wir reden ja hier nur von Spionage, Serien oder Filmen.
Ich würde aber ergänzend gerne noch was dazu sagen. Und zwar, ich mag auch zum Beispiel den Film Golden Eye, ist einer meiner Lieblings-Bond-Filme, weil er nicht einfach im Kalten Krieg spielt, sondern diese Überreste des Kalten Krieges in Chauvinismus, die Männer aus der Vergangenheit, die mit ihren Spielzeugen immer noch spielen wollen, weil das eben aufgearbeitet wird, weil Bonds Chefin auf einmal ein M ist, eine Frau. Solche Sachen mag ich halt auch an der Vorstellung des Kalten Kriegs, aber prinzipiell hat natürlich Laura recht, die Rolle der Frau hat viel mehr zugenommen in modernen Spionagefilmen. Als gutes Beispiel finde ich Zero Dark Thirty, weil das ja eine historische Person sogar ist. Das macht es noch mal stärker. Aber dadurch, dass ich auch mit Bond aufgewachsen bin, sehe ich auch immer das Progressive an Bond. Also vieles in Dr. No, die Diskussion hatten wir schon mal noch im privaten Bereich, du erinnerst dich, ich glaube, wir haben stundenlang drüber diskutiert. Aber Dr. No war ja auch ist sinnbildlich für die sexuelle Befreiung von Frauen durch die Etablierung des Bikinis tatsächlich groß gewesen. Es geht nicht nur darum, dass wir Männer blöd draufglotzen, sondern dass Frauen auf einmal gesehen haben, hey, ich kann mich am Strand anders kleiden und es geht keine Sau was an, ich kann es machen, wie ich will.
Ich glaube, dass du mit mir nicht
dafür war Bond auch super wichtig, Dr. No.
Bitte? Ich glaube nicht, dass du mit mir darüber gesprochen hast, weil...
Doch, ich erinnere mich ganz genau an die Diskussion. Wir hatten eine super heiße Diskussion, die lange ausgeartet ist. Ich versuche sie auch jetzt nicht nochmal anzuschließen. Über die Rolle von Sean Connery, die Rolle der Frau in James Bond und nebenbei noch in Star Wars.
Das kann, also Star Wars, ja, aber es kann deshalb nicht sein, weil ich tatsächlich keinen einzigen Bond zu Ende geschaut habe.
Ja, aber es gibt ja wohl Gründe, warum du keinen einzigen zu Ende geschaut hast. Und es gibt so viel problematische Darstellungen. Ich erinnere mich nur zum Beispiel in Goldfinger an Allein der Name verrät schon, die Dame heißt Pussy Galore. Und sie ist in den Büchern, glaube ich, als Lesbe beschrieben und wird aber in den Filmen, gut, da wird das nicht thematisiert im Film, aber sie wird umgedreht von Sean Connery, so nach dir. Also es ist halt das Albernste, was du dir vorstellen kannst. Sowas ist super regressiv, aber andererseits gab es schon The Spy Who Loved Me, hast du auf einmal mit, wie heißt sie nochmal, Barbara Bach, mit der deutschen Darstellerin, eine unglaublich emanzipierte, starke weibliche Figur. Auch schon vorher, selbst in den Connery-Filmen, hattest du sehr starke weibliche Figuren. Ich mag die Progression, die auch so ein bisschen dahinter steckt, oder dass, wenn du eine moderne Aufarbeitung vom Kalten Krieg hast, dass welche Rolle die Frau denn da einnimmt, wenn du zum Beispiel an Courtney Uncle denkst von Guy Ritchie oder die hier diese deutsche Serie, die in Ostdeutschland spielt.
Die auch, glaube ich, auf der kommen wir noch später zu sprechen. Sie wird auf jeden Fall genannt in dieser Folge.
Und ich bin sehr großer Fan von Atomic Blonde zum Beispiel. Also ich mag auch ein progressiveres Frauenbild, das sich durch die Geschichte zieht, das im Kalten Krieg dargestellt wird, aber wirklich angekommen sind wir eher in der Moderne. Da hat Laura natürlich total recht.
Ich denke, es sind auch mittlerweile die Mehrzahl der Serien sind oder haben ein modernes Setting einfach, weil du da tatsächlich dann größere Freiheiten hast und es wahrscheinlich auch dann kostümtechnisch ein bisschen aufwendiger ist, wenn du immer alle Leute in so 70er, 60er Jahre Klamotten stecken musst. Egal.
Oh, das ist ein ganz guter Hinweis. Ja. Ich habe einen Teaser, ja. Eine Serie, die ich heute ausgewählt habe, ne? Die spielt in der Moderne. Und jedes Mal, wenn eine dieser Figuren in ihrem Büro aufwacht, hast du das Gefühl, du bist gerade in den 70ern. Ja, ja. Der Farbfilter hat sich verändert, die Kostüme haben sich verändert, alles, was in diesem Raum liegt, hat sich verändert. Du bist einfach in den 70ern. Das ist so herrlich. Okay, weiter.
Ich bin total gespannt, weil für euch da draußen nämlich, wir haben so viel die Serien hin und her getauscht, dass ich zum Beispiel jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, wer hier welche Serie eigentlich vorstellt.
Das macht nichts, denn ich weiß, worum es geht. Und damit okay, herzlich gut. Willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Mit mir dabei sind Agentin Laura Samide, die nicht nur eine Vorliebe für Formel 1 hat, sondern auch für Spionageserien. Und Agent Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur, jetzt ganz echt der Spion, der aus der Kälte kam. Denn
ich hab den Kalten Krieg in Berlin noch
ja, miterlebt. Genau. Du bist ein bisschen festgefroren die vergangenen Tage. Ja.
Ey, ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hatte schon den Plan, vielleicht Montag rüberzufahren, aber ich hatte heute Mittag ein Interview mit Junkie XL. Und dann hätte ich quasi zwischen dem Interview und zwischen dieser Podcast-Aufnahme runterfahren müssen nach München. Und das hätte nicht geklappt. Oder er wäre erst Dienstag gefahren, was noch schlechter gewesen wäre. Es war wirklich eingeschneit. Also eigentlich war München eingeschneit und ich bin deswegen in Berlin geblieben.
Aber Gott sei Dank hast du es geschafft, um mit uns hier in diesem Podcast zu sein. Wir freuen uns alle sehr. Und ich bin auch dabei, die geheimnisvolle Stimme aus dem Off, Fabian Douglas. Mich kennt ihr sonst auch vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Und ihr habt es schon gemerkt, in dieser Folge reden wir jetzt nur über Spionage-Serien, nicht über Filme. Wenn ihr euch auch für Spionage-Filme interessiert, dann schaut doch mal in unsere zwei Videos auf GigaTV Mac rein. Die habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt. Da gehen wir so ein bisschen durch die Zeit, wie sich die Spionagefilme verändert haben. Das ist echt richtig interessant. Bevor es losgeht, alle Jahre wieder teilen Leute auf Instagram ihren Spotify Wrapped. Und auch bei uns ist das so. Wir haben, also unser Podcast, Die Quadrataugen, hat ein eigenes Spotify Wrapped bekommen, was ich mir angeguckt habe oder was wir uns angeguckt haben, was ganz interessant ist. Denn in diesem Fall möchte ich sagen, Grüße an unsere neuen Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, Marokko und Frankreich. Und vielen Dank an alle, die uns so oft gehört haben, dass wir in ihrer Top 10, Top 5 oder sogar auf Platz 1 gelandet sind. Was wir ja jetzt auch seit einiger Zeit machen, wir machen so kleine Umfragen am Ende und dann könnt ihr auf Spotify abstimmen. Und beim letzten Mal habe ich gefragt, Napoleon oder Songbirds and Snakes? Und jetzt ratet doch mal, was von beiden ist es gewonnen? Genau, ganz gut.
Was ist es gewonnen?
Jetzt ratet doch mal, was von beiden ist es geworden? Was haben die meisten Leute, wofür haben die meisten Leute abgestimmt?
Boah. Napoleon.
Ich glaube auch, dass ich für Napoleon abgestimmt habe.
Ja, hätte ich auch gedacht, aber nein, Songbirds and Snakes hat gewonnen, wenn auch nur knapp. Aber natürlich ist das Ganze nicht repräsentativ. Wie gesagt, man kann nur auf Spotify, soweit ich weiß, abstimmen. Aber fand ich interessant und wir haben in der Folge ja auch besprochen, dass Songbirds and Snakes so ein bisschen der, also ich glaube, Marco, bei dir war es so, aber das Songbirds and Snakes ist irgendwie der Film gewesen, der uns irgendwie runder erschienen ist, den wir irgendwie insgesamt besser fanden. Insofern spiegelt das Ganze auch ein bisschen wider. Bevor wir aber zu unseren Lieblingsspionageserien kommen, erstmal ein wenig Werbung. Weihnachten rückt immer näher. Falls ihr noch ein Geschenk sucht, für Filmserien und TV-Fans hat Vodafone genau das passende parat. Bei Vodafone gibt es nämlich gerade GigaTV Cable 6 Monate geschenkt. Dafür bekommt ihr 57 TV-Sender in HD, ein großes Mediathekenangebot, die Vodafone Videothek und die GigaTV Mobile App, mit der ihr zu Hause und unterwegs online fernsehen könnt. Ihr zahlt solange nur für den Kabelanschluss. Außerdem bekommt ihr noch Vodafone Premium obendrauf 2 Monate lang für 0 €, wenn ihr nicht schon ein Pay-TV-Produkt von Vodafone habt. Schenkt euch zum Fest also beste Unterhaltung mit Vodafone. Mehr Infos zu diesem Angebot findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück in die Welt der Spione und Laura darf jetzt ihre erste Spionageserie vorstellen. Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, ich wollte kurz sagen, worum es geht. Es geht nämlich um Homeland. Homeland läuft, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, auf Prime Video und auf Disney Plus. Und die Serie Homeland begleitet die CIA-Agentin Carrie Mathison dabei, wie sie Terroristen rund um den Globus jagt. In der ersten Staffel geht es um den im Irak vermissten Marine Nicholas Brody, der nach 8 Jahren befreit wird. In der Heimat wird er als Held gefeiert, doch Carrie glaubt, dass Nicholas insgeheim für Al-Qaida arbeitet. Allerdings glaubt ihr niemand. Als wäre das noch nicht genug, leidet Carrie an einer bipolaren Störung, die ihr Arbeits- und Privatleben erheblich erschwert. Also Laura, warum hast du dich für diese Serie entschieden? Oder vielleicht erstmal, habe ich die Serie damit richtig zusammengefasst?
Ja, ich weiß, du hast mir jetzt meinen Job voll weggenommen. Also ja, du hast es richtig zusammengefasst. Gut. Und ich muss sagen, ich finde die Prämisse davon einfach killer, weil das ist schon einfach unglaublich stark, wenn du halt einfach eine CIA-Agentin hast, die irgendwie entgegen ihrer Vorgesetzten, entgegen aller anderen denkt, dass ein Kriegsheld in Wirklichkeit ein potenzieller Terrorist ist. Und noch dazu eben gehandicapt durch ihre bipolare Störung. Unglaublich toll dargestellt von Claire Danes. Also ich glaube, Claire Danes ist manchmal so ein bisschen Geschmackssache, weil sie sehr, also sie geht schon manchmal ein bisschen ins Overacting rein, gerade jetzt auch bei der Rolle, weil sie, glaube ich, auch dadurch, dass sie eben die Bipolarität irgendwie besonders darstellen will, dadurch geht sie oft in so ganz viele so Ticks und gestigen Mimiken irgendwie rein. Also ich weiß, dass das beim Schauen manchmal anstrengend werden kann. Nichtsdestotrotz, ich finde es fantastisch, weil auch das gehört irgendwie zu der Serie dazu, dass es halt irgendwie unbequem ist. Die Serie lief unglaublich lange, also 8 Staffeln von 2011 bis 2020, hat unfassbar viele Preise angesammelt, von 8 Emmys über 5 Golden Globes und genau, und es hat halt eben diese geile Kombination auch noch davon, Claire Danes, von der ich jetzt gerade schon gesprochen habe, und Mandy Patinkin. Ich weiß nicht, ob ihr, so wie ich, ein Kind der frühen 80er, weiß, wer Mandy Patinkin ist, aber ja, das ist Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Von Princess Bride. Absolute Legende.
Ach, der ist es.
Absolute Legende.
Hat er auch so einen Schnurrbart.
Ist meine Lieblingsfigur in der Serie. Kann ich jetzt schon sagen. Also sein Saul ist meine Lieblingsfigur in der Serie.
Ich liebe Saul. Und sehr viele von den anderen Charakteren eben auch. Ich finde, gerade die ersten Staffeln sind sehr, sehr stark. Also in der, was sie da eben teilweise aufmachen an Verstrickungen. Und ich meine, darum geht's ja auch in Spionage, vor allem in Serien ja immer. Das ist natürlich auch über eine Zeit hinweg trägt, dass diese Verstrickungen immer wieder neu irgendwie aufgeworfen werden und man neue Sachen entdecken kann. Damian Lewis ist irgendwann nicht mehr Teil von der Serie, wurde dann ersetzt für eine Zeit lang von Rupert Friend, auch unglaublich starke Besetzung. Ich liebe auch die fünfte Staffel, die spielt in Deutschland, by the way. Ich weiß, dass da auch deshalb, weil so ziemliche Leute aus meinem Umkreis hier aus der Filmbranche irgendwas bei dieser Serie gemacht haben. Von Make-up bis zu Kameraassistenz bis zu weiß ich nicht was. Jeder hat in diesem Sommer halt irgendwie an Homeland gearbeitet. Genau, also ich finde, das ist für mich ist es so ein bisschen die Mutter aller modernen Spionageserien.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, die Mutter ist eine andere Serie von dem gleichen Produzenten, aber die ist meiner Liste drin. Aber man merkt es. Also Homeland ist in der ersten Staffel unglaublich spannend. Ich habe die erste geliebt, uneingeschränkt. Ich bin nur irgendwann bei der zweiten ausgestiegen. Und das war eine Mischung aus, ich habe verpasst, mir die neuen Folgen zu besorgen, weil das war zu einer Zeit, du hast ja schon gesagt, das ist für sehr, sehr lange gelaufen. Das war zu einer Zeit, das sind Serien immer magisch auf meinem Laptop gelandet. Ja, ich bin morgens aufgestanden, dann waren die da. Und da habe ich irgendwann den Faden verloren, mir das zu besorgen. Und der Reiz war so ein bisschen weg, weil die eigentliche Prämisse in der zweiten halt sich langsam verdreht. Ich weiß auch, du hast es auch schon angedeutet, dass die Serie einen relativ großen Turn macht, was die Prämisse angeht. Und dann aber auch sich, ich habe immer ein bisschen Neugier noch mal so rübergeschaut. Oh, das Spiel ist in einem anderen Land, okay. Das ist ja nur wirklich, was ja cool ist, weil es ist eine richtige Spionageserie. Eine richtige Spionageserie kann sich nicht nur um einen Fall drehen. Wie viele Staffeln lang? Acht Staffeln lang. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Das ist etwas, das werde ich irgendwann noch mal nachholen, also noch mal rewatchen. Aber du hast schon gesagt, Claire Danes ist unglaublich gut da drin. Also, die reißt es, und dass selbst so eine Nebenfigur wie Saul dann zu meiner Lieblingsfigur wird, also ihr Mentor, der sich dann, weißt du, was du gesagt hast, diese Mental Breakdowns, dieses Bipolare, das wird deswegen auch so handlungsrelevant, weil der Mentor sich ja auch damit auseinandersetzen muss und weil es ihre Arbeit beeinflusst. Und dadurch gewinnt sie halt nochmal eine andere Ebene, die über den eigentlichen Fall hinausgeht und ob sie sich selbst trauen kann oder nicht. Und das macht's halt nochmal besser. Ja. Also das ist überhaupt nichts, was mich nervt, sondern das macht die Figur spannend.
Ja, ne, also ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, ja, eben das, was bei ihr eben schon dann im Charakter drin liegt, ist halt dieses, dass sie einfach manchmal ein bisschen zu obsessiv wird. Und das ist halt eben auch Teil dieser Krankheit. Mhm. Aber es ist eben auch Teil ihres Charakters. Und es ist aber auch Teil ihrer Erfolgsformel.
Man muss noch erwähnen, Jessica Baccarin spielt auch mit als die Frau von Brody. Mhm. Und die kennen natürlich Firefly-Fans aus Firefly. Und da darf sie auch mal ein bisschen mehr spielen, als sie in Firefly durfte. Und Damian Lewis reißt das natürlich auch. Also ich weiß nicht, wie Rupert Friend war, aber Damian Lewis kam ja wirklich aus so einer High-Phase, weil mit Band of Brothers hat er eine der besten Serien aller Zeiten bis dahin hingelegt. Und dann hatte er unmittelbar davor eine sehr kleine, unbekannte Serie, die ich aber sehr gerne gemocht habe, Life. Da ging es um einen Polizisten, der lebenslang im Gefängnis eingesperrt war, bis dann mittendrin sein Fall revidiert wurde und er wieder freikam und wieder als Polizist arbeiten konnte. Das gab es nur zwei Staffeln lang, das war nur eine normale Fernsehserie, aber ungefähr, ich glaube, so ein, zwei Jahre vor Homeland war das. Und aus dem Höhepunkt seiner Karriere heraus hat er dann das gemacht, bis man ihn zum Beispiel zuletzt gesehen hat. Also bei Billions ist wohl sehr erfolgreich, da spielt er ja mit. Und in Once Upon a Time in Hollywood darf er diesen kleinen Auftritt haben, diesen Cameo, als der coolste Schauspieler aller Zeiten, als Steve McQueen, wie mir Rennfahrer-Fan Laura bestimmt bestätigen wird.
Ja. ich finde, ja, total. Also ich finde, Damian Lewis ist wahnsinnig toll. Ich glaube, für mich hat Rupert Friend, kam der aus dem Nichts. Ich meine, ich kannte den, glaube ich, vorher schon, aber frag mich nicht, wovon ich den vorher kannte.
Drei Musketiere vielleicht? Da ja. Spielt er noch mit. Als Hitman hat er ja auch, glaube ich, einmal gespielt. Also hier 47, der aus den Videospielen. Da war ja auch einer von denen.
Ich glaube, das war es nicht, aber ich weiß es wirklich nicht. Also er kam mir bekannt vor, und der kam so um die Ecke und
Stolz und Vorurteil.
Stolz und Vorurteil, stimmt, da hat der mitgespielt, ja. Ja, wahrscheinlich kannte ich ihn da.
Und Kenobi hat er den Grand Inquisitor ja noch gespielt in letzter Zeit.
Ja, jetzt aber erst, wo, ja.
Ja, kaum wieder zu erkennen ist.
Genau, und der kam irgendwie so rein in die Serie und hatte am Anfang auch gar keine große, also der hatte schon eine Rolle natürlich irgendwie, aber hatte jetzt nicht die größte Rolle, ja. Also der war jetzt nicht der wegweisende Charakter am Anfang. Und der kam rein und hat aber so hintenrum diese ganze Serie irgendwie nochmal neu bestimmt. Und eben auch in der Art und Weise, wie er dann auch mit Carrie und auch ihrer Krankheit umgeht. Und das war, ich weiß nicht, also das waren für mich dann halt auch schon wieder so unglaublich starke Staffeln, die es dann eben doch auch irgendwie es verschmerzen lassen haben, dass dann Damian Lewis halt eben nicht mehr dabei war. Weil das ist schon ein harter Einschnitt auch gewesen und wir spoilern hier gar nicht, also dementsprechend gehen wir jetzt auch überhaupt nicht auf die Staffeln ein, was da wo wann spielt. Klar ist, 8 Staffeln, das spielt immer wieder in anderen Ländern, da sind immer wieder neue Konflikte, da sind immer wieder neue Bösewichte und Bösewichtinnen.
Man muss halt bis zuletzt, ich finde, was wichtig ist, ist diese Prämisse, die du ja schon erwähnt hast. Ist der Held jetzt ein Schläfer oder nicht? Und das, diese Spannung, die dich in der ersten Staffel wirklich zerreißt, ob er es ist oder nicht, und du bist die ganze Zeit hin und her gerissen und bis kurz vorm Ende weißt du die Lösung dazu nicht. Ja. Also da, das hat mich so bei Laune gehalten bei der ersten Staffel. Und die Wahrheit zu wissen der zweiten hat für mich so ein bisschen den Reiz genommen. Aber alles, was du sagst, muss ja stimmen, weil ich habe ja gerade parallel auf IMDb auf. Die 2 bestbewerteten Folgen der Serie mit 9,5 und 9,4 auf IMDb, und das ist super stark, sind das Staffelfinale, Serienfinale, Staffel 8, Folge 12, und mittendrin 4. Staffel, 9. Episode, 9,5, ist die bestbewertete Folge. Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass beide Folgen nicht mit Damian Lewis sind.
Ja.
Das heißt, wie krass muss sich diese Serie entwickeln, obwohl die mittragende Figur von 2, die eine tragende Figur nicht mehr dabei ist. Das gibt's nicht so oft. Also mir fällt zum Beispiel Boardwalk Empire ein, wo man sich mitten in der Serie von einer der 2 Hauptfiguren getrennt hat. Wo man sich wirklich, also das kann doch nicht sein. Aber trotzdem scheint es ja zu funktionieren. Also du hast mich jetzt nochmal neugierig gemacht, das wirklich mal nachzuholen.
Also ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, habe ich eine Freundin dazu bekommen, die das noch gar nicht geschaut hatte, nochmal das halt komplett von vorne zu bingen. Und ich glaube, ich habe die ersten paar Staffeln immer so halb so mitgeguckt. Und also ich kann es sehr empfehlen, das einfach mal so zum Bingen irgendwie alle 8 Staffeln sich irgendwie, gerade wenn es jetzt so kalt ist, reinzuziehen, wenn man sowieso keinen Bock hat, rauszugehen, lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist eine sehr unterhaltsame Serie, die man im Moment gerade abends schauen kann.
Marco, deine nächste Serie, die hast du schon ein bisschen angeteasert. Es ist nämlich, 24 oder 24, wie sagt man das? Also 24 auf Disney Plus. Und in 24 geht es um Jack Bauer, der für die fiktive Counter-Terrorist Unit und später für das FBI arbeitet. Das Besondere, jede Staffel deckt eine 24-stündige Handlungsspanne ab, deswegen der Name 24, und schildert die Geschehnisse in Echtzeit. Staffel 1 beginnt und endet um Mitternacht und spielt am Tag der kalifornischen Vorwahlen zur US-amerikanischen Präsidentschaft. Jack Bauer muss ein Attentat auf den favorisierten Kandidaten der Demokraten verhindern. Gleichzeitig gerät seine Familie ins Fadenkreuz der Terroristen. Also 24 ist mittlerweile nicht mehr so, aber war ja eine der Serien, die so eine Ära geprägt hat. Und vor allem auch durch die Art und Weise, wie sie inszeniert wurde, berühmt wurde.
Ja, und der Creator der Serie ist Howard Gordon. Und daher die gemeinsame Verknüpfung, weil er dann anschließend Homeland gemacht hat. Oder eigentlich schon parallel, weil 24 lief ja auch sehr lange. Aber 24 ist halt so eine, du sagst es ja, es hat so eine neue Ära geprägt. Es kam ja um die Jahrtausendwende, also 2001, glaube ich. Also damit fällt es sogar noch zufällig auf den 11. September. Ich schaue noch mal nach, nicht, dass ich was Falsches sage. 24 ging 2001 los, tatsächlich. Es fällt genau in diese Ära rein. Es fällt auch eine andere Ära rein. Bis lange Zeit lang war 24 die erfolgreichste amerikanische Serie überhaupt. Das war aber vor dem Streaming. Und dieser Übergang zum Streaming, das zeigt ja auch ein bisschen Homeland, weil Homeland eine Kabelserie ist, Showtime. Oder nee, ist Pay-TV sogar schon. Mhm. Das ist sogar noch mal eine Nummer weiter. Und das war aber auf dem großen amerikanischen Fernsehsender Fox. Was noch mal interessanter ist, wenn man 24 wirft man gerne vor, dass es sehr schlecht gealtert ist, weil es sich mit konservativen Weltbildern auseinandersetzt. Aber wenn du überlegst, dass es auf dem größten konservativen Sender der USA lief und dafür unglaublich progressiv ist, weil du hast allein schon hier, die Prämisse der ersten Staffel ist ja, es gibt einen schwarzen Präsidentschaftskandidaten und es ist ein Attentat auf ihn geplant. Und das ist mutmaßlich wegen seiner Hautfarbe. Dass das aber auf einem Fernsehsender wie Fox stattfindet, das hat es nochmal besonders gemacht. Es kommt sogar dazu, dass der Hauptdarsteller Kiefer Sutherland, der dann einen Riesenvertrag für 24 unterschrieben hat, weil es so ihm so erfolgreich war, damit war eine Zeit lang der bestbezahlte Seriendarsteller der Welt, weil er irgendwie, ich glaube, 30 bis 60 Millionen oder so für mehrere Staffeln auf einmal gekriegt hat. Deswegen wurde er lange Zeit so gezählt. Er selber ist ja eigentlich Kanadier. Obwohl ironischerweise seine Figur Jack Bauer als der amerikanische Patriot dargestellt wird, ist er in Wirklichkeit Kanadier. Und einer seiner Vorfahren, er ist auch ein überzeugter Demokrat, weil einer seiner Vorfahren hat das hatte diese allgemeine Krankenversicherung in Kanada eingeführt. Der war Politiker. Also auch ein Grund ist, warum dann Kiefer Sutherland Jahre später diese andere Serie gespielt hat, in der er der Präsident von Amerika ist. Wisst ihr noch, wie hieß es nochmal?
Designated Survivor.
Designated Survivor, genau. Wo er der einzige Minister ist, der noch am Leben ist und alle anderen sind gestorben und deswegen ist er der Designated Survivor und muss dann Präsident werden. Da wird er einfach ins Amt gehievt, was auch eine ganz okaye Serie war. Ja, also 24, ich hatte ein bisschen Angst, dass meine nostalgische Verklärung mir die Serie zu sehr nochmal auf so einen Hügel setzt, weil ich meine, wir hatten ja nichts Anfang der Nullerjahre. Wir hatten ja nichts. Das lief auf RTL 2 und ich bin nur auf die Serie aufmerksam geworden, weil ich es kurios fand, dass zum Start der zweiten Staffel die im örtlichen Kino die erste Staffel gezeigt haben. Du musstest 18 Stunden lang in einen Kinosaal gehen und dir eine Serie angucken. Und da habe ich mir echt, also 18 Stunden, weil wenn du die Werbung rausrechnest, die Werbepausen, bist du nicht bei echten 24 Stunden, sondern bei echten 18 Stunden. Und da habe ich mir echt gedacht, so, das kann doch, was ist das für eine Serie, dass Leute da 18 Stunden ins Kino gehen? Das sind ja Herr der Ringe-Ausmaße. So, also irgendwas Besonderes muss das ja sein. Und da habe ich mir den Start der zweiten Staffel angeschaut und ich war instant hooked. Ich war so hooked von dieser Serie. Ich habe mir sofort die DVD-Box gekauft von der ersten Staffel. Die ging auch lange Zeit rum in meinem Freundeskreis. Da musste man immer miteinander telefonieren, wer hat denn gerade welche DVD? Also da wurden die einzelnen DVDs schon weitergereicht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das hat so Lost-Ausmaße angenommen, passt ja auch zeitlich ungefähr zusammen. Ich glaube, 2004 kam Lost. Es hat unglaublich süchtig gemacht. Und zwar, ja, es war nicht richtig Echtzeit, aber das war ja anders, wenn man zum Fernsehen geguckt hat. Dann hast du halt diese Werbepausen. Dann rennst du schnell auf Toilette und fragst dich, wie es weitergeht und kommst wieder zurück. Man merkt natürlich, alte Fernsehserien hatten ja damals über 20 Folgen. Das würde man heute nicht mehr so machen. Da hat eine Staffel 6 bis 12 Folgen im Streaming wohlgemerkt oder auf Pay-TV. Im Fernsehen ist es immer noch über 20. Man merkt, dass sie da gestreckt haben. Man merkt der ersten Staffel extrem an, dass sie nicht wussten, ob es erfolgreich wird. Die hatten ursprünglich, kennt ihr diesen Funfact, die hatten ursprünglich nur 12 Episoden gedreht. Sie hatten den Plan, okay, wir wissen nicht, ob es erfolgreich wird, dann endet es nach 12 Stunden. Und wenn ihr die erste Staffel nochmal schaut, seht ihr, dass es eigentlich ein Ende hat nach 12 Stunden, wenn du willst. Oder sie sehen, dass die ersten paar Folgen immens gut anlaufen, also drehen sie die nächsten 12. Aber dadurch, dass sie noch kein fertiges Drehbuch für die nächsten 12 hatten, merkst du, wie das hingerotzt ist. Da kommt dann ein Plot drin vor, der aus einer Soap Opera sein könnte. Ich sag nur Amnesie. Also es ist ja absurd, dass in der zweiten Staffelhälfte passiert. Den Bösewicht haben sie, einen prominenten Cameo, den ich jetzt nicht verraten will. Den Bösewicht haben sie 2 Tage vorher gecastet oder sowas. Man hat so eine grobe Idee gehabt, wie das Ende der Serie sein könnte. Und das merkt man aber in den ersten 12 Episoden an. Und das zieht sich durch. Also es ist revolutionär fürs Fernsehen gewesen und es hält sich ein bisschen. Ich habe jetzt einen Rewatch angefangen. Ich bin jetzt in der ersten Staffel, ich bin jetzt so, keine Ahnung, Folge 3 oder 4 wieder. Und so diese alte 24-Magie ist schon noch drin. Also Jack Bauer selber ist ja eine sehr kontroverse Figur, auch weil die Serie sich viel mit Folter auseinandersetzt. Ich sage auch immer, sie kritisiert ja auch Folter. Sie zeigt nicht Folter als die Lösung für alles, sondern sie konfrontiert uns damit, was Folter bedeutet und was es Menschen antut. Und dass es oft völlig sinnfrei war, überhaupt gefoltert zu haben. Das mag ich sehr an 24. Und eben das auf Fox zu zeigen, war noch mal was Besonderes. Aber Jack Bauer ist halt so eine Figur, wie man sie sich nicht hätte ausdenken können. In der zweiten Folge der ersten Staffel will er die Fingerabdrücke von einem Toten nehmen. Wisst ihr noch, was er macht? Er nimmt ein Messer und schneidet ihm den Daumen ab. Das ist so, okay. Das war auch so, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Okay, jetzt weiß ich, okay, das ist eine ganz andere Art von Serie, als ich gedacht habe. Das sind Dinge, die würde man so von der Spionageserie nicht erwarten, auch wenn CTU natürlich eine völlig fiktive Behörde ist. Es war anders inszeniert, es war moderner, es war intensiver als alles zu dieser Zeit und hat dann auch die Sachen nach sich im Spionagebereich geprägt. Eben auch Homeland.
Ich glaube auch, dass die Serie unglaublich viel geprägt hat und da unglaublich Standards gesetzt hat und irgendwo auch so zurecht. Also mich hat die Serie zum Beispiel nie wirklich abgeholt. Ich habe immer wieder mal reingeschaut und ich glaube, ich habe die erste Staffel auch zum großen Teil gesehen, aber das war irgendwie, also es war irgendwie nicht meins. Es hat mir hat keiner von den Charakteren wirklich getaugt und dann bin ich da nicht mitgekommen. Hast du Hijack gesehen mit Idris Elba?
Nein.
Weil das ist nämlich auch wieder so eine ähnliche Prämisse. Also da sieht man auch wieder
mit Flugzeug,
mit dem
gell?
Flugzeug, das genau. Das ist halt irgendwie der Gott, wie lang ist die Serie? 8 Stunden wahrscheinlich. Mhm. Also es ist ein 8 Stunden Flug und dementsprechend ist es eine 8 Stunden Serie und das ist halt auch so, es wird halt irgendwie jede Minute quasi erzählt.
Diese Echtzeit hat halt so eine eigene Intensität, finde ich, ne? Es gibt keine Zeitlupen, weil es ist ja alles Echtzeit. Keine Szene wird nochmal gezeigt oder irgendwie sowas oder eine, weißt du, manche Action-Sachen passieren einfach blitzschnell. Mhm. Und du musst halt wirklich drauf achten und das, was 24 aber halt nochmal revolutionär macht, dieser Digitalkamera-Look, dieser billige Digitalkamera-Look, dass du auch mehrere Perspektiven gleichzeitig hast. Ich finde, ironischerweise, obwohl das so schlecht aussieht, jedes Handy filmt heute besser, als 24 die erste Staffel aussieht, es lässt es so authentisch wirken und macht es auch nochmal so greifbarer. Das mag ich alles sehr dran. Die Serie hat halt in den ersten 2 Staffeln aber schon ihren Höhepunkt erreicht. Mhm. Die 2. Staffel ist der absolute Höhepunkt. Und ab dann war es nur noch, es wiederholt sich sehr. Jede Staffel hat 1 bis 2 Verräter. Es wird immer versucht, die absolute Bedrohung der 2. Staffel an der Atombombe in Los Angeles zu toppen. Was man der Serie lassen muss, sie schafft es, hier und da unglaublich konsequent zu sein, durch alle Staffeln hinweg, was viele Serien nicht tun würden, wenn es um das Leben der Nebenfiguren geht oder auch der Hauptfiguren. Sie schafft es trotzdem noch in diesen 8 Staffeln ein paar interessante Figuren wie einen verkappten Präsident Nixon zu etablieren, der eben genauso wie Nixon ganz eigene Vorstellungen, Moralvorstellungen davon hat, was es bedeutet, Präsident zu sein. Das macht es auch nochmal sehr interessant. Aber ich müsste sie auch nochmal ganz sehen. Also nach der 2. Staffel geht's eigentlich nur die Spirale runter. Es gibt noch so eine Anekdote, die ich gerne erzählen möchte, um mein Plädoyer für Plan 24 abzuschließen. Donald Sutherland, eben aus den Hunger Games, ist ja der Vater von Kiefer Sutherland. Und Donald Sutherland ist ein riesiger Fan dieser Serie gewesen. Und es gibt diese schöne Anekdote, dass die 2 abends gemeinsam essen waren. Und Kiefer Sutherland ist dann aufgestanden und wollte zum Dreh. Und hat ihm erzählt, ja, und ich muss noch das und das heute drehen und bla bla, ich muss jetzt weg. Und dann war sein Vater stinksauer auf ihn, weil Kiefer Sutherland ihm gerade 24 gespoilert hat. Der guckt das ja gerade. Ich mag einfach diese Vorstellung, dass dieser große Hollywood-Star Donald Sutherland auf seinen anderen Hollywood-Star-Sohn Kiefer Sutherland sauer ist, weil er ihm die Serie gespoilert
hat. So. Ja, 24, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt hat, aber es läuft auf Disney+, was ja ganz cool ist, wenn ihr das nachholen wollt, schaut da gerne rein. Ja, kommen wir doch dann zu meinem Pick, nämlich Spy Master. Spy Master ist eine 6-teilige Spionageserie von Alina Sadianu und Kirsten Peters, die könnt ihr über Wow anschauen oder über Warner TV Serie. Spy Master ist jetzt in unserer Auflistung von Serien tatsächlich die aktuellste, aber irgendwie auch wieder nicht, denn sie spielt nämlich im Jahr 1978, also mitten im Kalten Krieg. Und es geht um Victor Godeanu. Victor Godeanu ist Agent der Securitate, also des rumänischen Geheimdienstes. Und er ist engster Berater des Diktators Ceausescu. Allerdings hat er ein Geheimnis. Er spioniert nämlich auch für den KGB. Und als seine Tarnung aufzufliegen droht, will er Asyl in der US-Botschaft in Bonn beantragen. Damit bringt er aber Frau und Tochter in Lebensgefahr. Denn der KGB und die Securitate sind ihm schon auf den Fersen. Und was ich ganz interessant fand, die Figur Victor Gordiano, die ist zwar fiktiv, das Ganze hat aber auch einen historischen Hintergrund. Also zum Beispiel wird das Camp David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten angesprochen. Und es gibt sogar eine ähnliche Figur, nämlich das Asylgesuch von Ion Mihai Pacepa. Der war tatsächlich Generalleutnant des rumänischen Geheimdienstes und der hat auch 1978 in einer US-Botschaft Asyl beantragt. Und ja, ich habe es schon gesagt, spielt alles mitten im Kalten Krieg. Und dementsprechend ist das ganze Spionage- und Agentenleben sehr analog. Also es gibt kleine Kameras, die in Zigarettenschachteln versteckt sind. Es gibt versteckte Mikrofone, die in Handtaschen eingenäht werden. Mhm. Es gibt schöne Tricks mit Zetteln oder versteckten Türen. Und generell ist das Ganze weniger Ian Fleming und mehr Jean Le Carré. Also alles etwas ernster. Und die Serie ist auch voll mit so netten Details. Zum Beispiel, jeder und raucht überall und zu jeder Zeit. Also das ist ja für uns heutzutage ein bisschen befremdlich, was ich ganz gut finde als Nichtraucher. Und auch ganz witzig, es gibt eine Szene, in der schickt eine Figur ihr Kind in ein Auto und die fahren dann weg. Und mir so aufgefallen, Moment, die schneiden sich ja gar nicht an. Ja, denn die Anschnallpflicht wurde für Rücksitze erst 1979 eingeführt. Fand ich auch ganz cool. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Serie geguckt habt, aber
ja.
Mir hat sie tatsächlich viel Spaß gemacht. Man muss natürlich sagen, der Victor Gordiano, der wirkt sehr stoisch, was man wahrscheinlich als Agent oder als Doppel- oder Dreifachagent auch sein muss. Aber dadurch wird er natürlich auch nur durch seine Familie sympathisch gezeichnet. Also ist jetzt nicht der große Sympathieträger. Und die Serie verlässt sich so ein bisschen darauf, dass die Spannung, ob er es schafft oder nicht, die Serie über die 6 Folgen trägt. Laura, du hast mir ja schon ein bisschen bei Signal geschrieben, als du es geguckt hast. Dir ist nämlich aufgefallen, dass die Serie ein bisschen komplizierter erzählt wird, als sie eigentlich müsste, oder?
In den ersten 2 Folgen habe ich gedacht, hä, warum macht ihr das denn so kompliziert? Also ich fand es vom Aufbau ein bisschen verkopft am Anfang, weil ich so dachte, okay, wir wollen jetzt wirklich durch diese verschiedenen Zeitebenen, also man springt halt irgendwie in der Zeit immer vor und zurück, machen wir es jetzt ein bisschen aufregender. Oder es wurde versucht, da irgendwie narrativ eine Ebene aufzumachen, wo ich nicht so wirklich verstanden habe, warum das unbedingt nötig wäre, anstatt das halt wirklich chronologisch zu erzählen.
Ja.
Aber irgendwann hat man sich dann irgendwo auch daran gewöhnt und das, also beziehungsweise daran gewöhnt, ist es halt eben auch so eine unnötige Komplikation, ja. Also als hätten die Showrunner gedacht, okay, dadurch macht es das halt noch ein bisschen aufregender. Genau, also das.
Bisschen 24-riger. Yeah. Die Zeit. Yeah. Das ist immer das Spiel mit der Zeit.
Also, ja. Da war ich jetzt nicht so der Fan. Was mir noch aufgefallen ist, was ich auch total interessant fand, war, so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass die rumänische Agentin, hat sich Agent genannt die ganze Zeit. Und dann in der Zeitung stand dann auch Agent, obwohl sie eine Agentin ist. Hat mich irgendwie ein bisschen, also ist bei mir tatsächlich irgendwie jedes Mal irgendwie wieder so, ich bin so drüber gestolpert, weil ich so dachte, okay, passiert das jetzt deshalb? Weil ich habe jetzt zum Beispiel die deutsche Version geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die rumänische Version geguckt habt mit Untertiteln.
Nee, ich habe auch die deutsche Version geguckt.
Ich habe auch die deutsche gesehen.
Okay, also ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung passiert ist oder ob das gewollt ist. Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
Es oder könnte ein bisschen schief sein, weil es ist, glaube ich, zum Beispiel so gewesen, dass in der DDR, also das, was wir heutzutage machen, so mit Ärztin, Arzt, Ingenieurin, Ingenieur, das gab es wohl scheinbar nicht in der DDR. Da hat sich auch eine Frau Ingenieur genannt.
Mhm.
Und vielleicht kommt das daher.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass auf jeden Fall, also vielleicht kann es auch wirklich was Historisches haben, dass das eben so gehandhabt worden ist. Also eben, weil da scheint ja unglaublich viel Zeit darauf irgendwie auch verwendet worden sein, dass das historisch akkurat ist, was ja auch total gut ist. Hm. Jo. Aber ansonsten, also ich fand die Serie, ich mochte die per se schon, wobei ich es jetzt auch nicht bahnbrechend fand.
Nö, das muss ja auch nicht immer jedes Mal sein. Nee. Aber vielleicht, wenn man schon Homeland und 24 gesehen hat, dann ist das eventuell was ganz Nettes. Vor allem, weil hier der von mir in der Eisbrecherfrage angedeutete deutsche Aspekt relativ groß ist. Denn wir haben hier auch deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die mitmachen und dann eben auch Deutsch sprechen natürlich. Hm. Und das ist wahrscheinlich dann auch, also im Original dann mit Untertiteln, und zwar Svenja Jung spielt zum Beispiel mit. Falls ihr die kennt, die hat sonst noch mitgespielt. Ja, toll.
Bei Dark. Ich jetzt nicht. Bei Dark.
Bei Dark, okay.
Genau.
Cool. Marco, du...
Ich spiele hier die Ingrid. Ich habe es ja auch gesehen. Mhm. Ich bin noch mittendrin. Also ich bin jetzt bei Folge 3. Ich weiß schon, was Laura meint mit, es ist nicht bahnbrechend genug. Ich finde, was super positiv ist an der Serie, man merkt, dass es für HBO produziert wurde. Es hat diesen HBO-Standard. Das ist von Warner TV, aber für HBO produziert, soweit ich weiß. Zumindest in den USA. Und deswegen hat es auch diese Qualität. Es ist qualitativ echt gut gemacht. Also jede Kamera sieht so aus, als wäre es für HBO. Und ich glaube, der Zugang fehlt einem so ein bisschen, weil das, was du gesagt hast, Fabian, dieses Stoische der Hauptfigur, das wird erst nach und nach aufgeweicht durch diese Zeitsprünge, die eine Woche zurückgehen zu den Ereignissen, die wir jetzt gerade sehen. Und es nähert sich dem an. Aber Laura hat schon recht, hätte man das jetzt unbedingt so gebraucht? Es ist eigentlich so dieser Klassiker, dass man in einer Mystery-Serie mit einem Teil aus dem Ende einsteigt und dann den Weg dahin zeigt und dann, ich dachte, das ist es, nur das, und dann geht's normal weiter, aber nein, sie springen ja trotzdem nochmal zurück und zeigen, wie es dahin kam. Und das war ein bisschen merkwürdig, aber es hat mich genug gecatcht, dass ich es zu Ende sehen will, und das spricht für die Serie.
Ja, stimme ich dir zu.
Qualitativ so hochwertig, man merkt, dass es historisches Vorbild hat, man hat's gemerkt. Ich habe die Figur dann auch gegoogelt und nicht gefunden, und habe gedacht, aber irgendwie fühlt sich das bekannt an. Und jetzt, wo es Fabian gesagt hat, ja, stimmt, davon habe ich schon mal gehört, von dem, der in der Botschaft vorstellig wurde und dann einfach gewechselt ist. So, das fand ich, es ist eine gute Serie, Spy Master. Ich bin mir noch nicht sicher, warum sie so heißt. Also ich habe sie jetzt halb durch und kann dir nicht sagen, warum sie Spy/Master heißt.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Hat es irgendeinen metaphorischen Grund, den ich nicht verstehe?
Da können wir jetzt tiefer drüber philosophieren, so wer, ob der Spion quasi durch sein Wissen, das er sehr erlangt, Macht bekommt, oder ob er dann doch auch nur in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Wer ist der Meister? Wer ist der Untergebene? Nee, keine Ahnung. Das ist jetzt auch von mir nur so aus.
Du hast ja gesagt, es ist mehr Jean Le Carré als Ian Fleming. Das stimmt zwar, aber wenn ich auf die alten Connery-Filme gucke, die haben sich da so ein paar Moves abgeschaut. Ne? Ich meine, das Abhören sowieso, gut, das gehört in alles, was mit dem Kalten Krieg zu tun hat. Aber er nimmt wirklich genau wie in, das war in Dr. No sogar, zieht er sich ein Haar raus und legt es an quasi Dr. No war es an den Schrank, aber hier auf die Schnalle, um zu gucken, ob jemand an diese Aktentasche gegangen ist. Also, das ist derselbe Spionagetrick. Das fand ich ganz charmant. Mhm. Ich garantiere euch, der ist in irgendeinem Ian Fleming-Roman auch so geschildert gewesen, weil das vielleicht eine echte Spionagetaktik ist. Das ist eigentlich ziemlich clever.
Was mir ein bisschen gefehlt hat bei der ganzen Sache ist, weil ich meine, sie wollen ja so ein bisschen darauf hinaus, und das wird ja auch in dem Vorspann erwähnt, dementsprechend ist das jetzt kein Spoiler, sondern es geht ja darum, dass die historisch korrekte Person, also Nicolae Ceaușescu, der ehemalige Regent / Diktator von Rumänien, dass der den Westen relativ vorgeführt hat, ne? Also dass sie ihm sehr, sehr lange vertraut haben und ihm das
Zugeständnisse gemacht haben,
Geld gegeben haben, unter anderem natürlich eben auch deshalb, weil er sich von der Sowjetunion distanziert hat, was natürlich politisch dann relevant und interessant für die NATO-Staaten war. Und was mich einfach da noch viel mehr interessiert hat, und ich glaube, das ist halt genau die Tiefe, die zum Beispiel sowas wie Homeland erreicht ist, mich hätte halt einfach interessiert, okay, was heißt das dann eigentlich genau? Ja, also ich hätte noch gerne mehr darüber erfahren, weil Nicolae Ceaușescu ist ja eine unglaublich interessante, ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein bisschen näher mit ihm auseinandergesetzt habt und auch mit seiner Frau Elena Ceaușescu, ist sehr interessant, was bei denen so abging, bis hin zu ihrem Tod. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt.
Ich weiß nicht, wie es bis zu ihrem Tod war, aber in der Serie wird das schon gut angedeutet.
Ich weiß, ich finde auch,
das ist ein Kult.
Am Anfang war ich so, was ist denn das
für Menschen? Was sind das für Leute? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es sehr gut in der Serie angedeutet wird. Und ich glaube, mir fehlt dann halt noch dieser nächste Schritt, dieses Abarbeiten da dran. Ne? Also, dass ich jetzt verstehe, okay, also wie gehen die Leute damit eigentlich um? Und wie sieht eigentlich, oder so, wie ist da auch nochmal eine Reaktion irgendwie von jemand anderen drauf? Und ich finde halt, dass gerade die Amerikaner in der Serie und auch die Deutschen in der Serie wahnsinnig blass bleiben und die rumänischen Darstellerinnen interessanter sind, viel interessanter. Mhm. Und das ist auch geil auf der einen Seite, weil das natürlich eine Perspektive zeigt und bietet, die wir relativ selten halt irgendwie bei uns im Fernsehen sehen. Aber da fehlt halt dann irgendwo noch mal so eine Reaktion da drauf. Und das hätte ich gerne noch gesehen. Und ich glaube, wenn das noch passiert wäre, dann wäre ich der Serie sehr viel, würde ich da viel positiver noch rausgehen. Und ich muss die Serie leider auch dafür kritisieren, wie sie mit den weiblichen Rollen umgeht, weil es ist einfach nicht besonders smart geschrieben, was die weiblichen Rollen angeht.
Obwohl das zwei Frauen geschrieben haben, ne? Also die Showrunnerinnen sind Frauen.
Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass auch Frauen machen sich nicht vom Patriarchat frei. Das heißt ja nicht, dass du du hast ja nicht das eingebaut in dir, nur weil du Frau bist. Und da fehlt mir auch nochmal so, also ich finde zum Beispiel gerade die Rolle von der Deutschen ist unglaublich klischeebelastet. Ja, und auch die Rolle von der, also ich glaube, dass tatsächlich diese Serie nicht durch den Bechdel-Test durchgehen könnten würde. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe bei jeder Szene drauf geachtet, wenn mal zwei Frauen miteinander gesprochen haben, es ging immer nur um Männer. Die ganze Zeit. Und das ist schon hart. Also da wäre Potenzial dafür gewesen, um das noch interessanter zu schreiben. Definitiv. Und das ist halt vielleicht eben genau diese mangelnde Tiefe, die mir da eben an anderer Stelle auch fehlt.
Ja, das kann ich nicht bestreiten. Also vor allem, ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, denn das ist ja ein spoilerfreier Podcast.
Ich finde halt, generell ist es alles sehr distanziert. Also jede Figur. Also nicht nur die Frauen, aber vor allem die Frauen, hat Laura schon recht. Aber es ist selbst die männliche Hauptfigur so blass bleibt. Also die könnten alle in der zweiten Folge sterben, das wäre mir egal. Das ist halt so ein bisschen. Das, was ihn vermenschlichen soll, wird symbolisiert durch die Tochter und durch die Flashbacks, die wir mit der Tochter haben. Und das funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil sie beide klischeebeladene Figuren in dieser Sekunde spielen, die du nicht wirklich ergründest, sondern du guckst halt denen kurz zu. Und dann bist du auch schon wieder raus. Also mich kriegt die Serie über die Spannung, die wirklich da ist, die auch sehr authentisch, finde ich, dargestellt wird, aber nicht über die Figuren. Und das ist das, worüber die Serie stolpert, in der langen Betrachtung. Aber ich würde sie empfehlen.
Aus dem Kalten Krieg jetzt wieder zurück in die Moderne mit Lauras nächstem Pick, nämlich Jack Ryan. Es läuft auf Prime Video. Kurze Einordnung von mir. Jack Ryan ist Analyst für die CIA. Dadurch kommt er regelmäßig in Kontakt mit brisanten Informationen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen dürfen. In der ersten Staffel ist Jack mit seinem Vorgesetzten James Greer auf der Jagd nach einem syrischen Terroristen. Wie weit wird Jack gehen, um sein Vaterland zu beschützen? Vor allem dann, wenn es um Verräter in den eigenen Reihen geht. Jack Ryan basiert übrigens auf einer Romanfigur des Autors Tom Clancy. Ja, und warum hast du denn diese Serie hier mit reingenommen? Es klingt ja auch schon wieder ein bisschen klischeebelastet, wenn man es so kurz zusammenfasst, wie ich das gemacht habe.
Also es ist tatsächlich auch mit so ein bisschen, man muss es so ein bisschen mit so einer Abstufung, definitiv. Mhm. Weil Homeland ist für mich wirklich so auf einer komplett anderen Ebene. Jack Ryan ist sowas, was du gucken kannst, wenn du einfach auch, wenn du noch so Second Screen machen willst, wenn es nicht so ganz so wichtig ist, wenn du auch zwischendrin aber auch mal so ein paar Explosionen sehen willst, ja, dann schaust du Jack Ryan, weil es ist eher was fürs Auge, es ist nicht so viel fürs Gehirn. Und das braucht man aber auch zwischendrin. Und deshalb habe ich gedacht, ach, lass doch Jack Ryan da jetzt noch mit reinschmeißen. Genau, du hast schon gesagt, Tom Clancy. Also die Rolle ist ja altbekannt, ne? Also ich glaube, jeder hat die schon mal gespielt. Alec Baldwin, Ben Affleck, Chris Pine.
Tom Cruise.
Harrison Ford. Tom Cruise hat die nicht gespielt, glaube ich, oder?
Ist das, ach, dann verwechsel ich ihn mit Jack Reacher. Der
Chris Pine hat ihn gespielt, hast du schon gesagt. Ben Affleck.
Harrison Ford. Ja.
Natürlich Alec Baldwin.
Ja. Und genau, Ben Affleck, genau, und das war's. Und jetzt John Krasinski. John Krasinski, unser neuer Actionheld. Und ich fand die erste Staffel echt, echt unterhaltsam, weil das da noch so ein bisschen damit spielt, weil Jack da ja noch dieser total unbedarfte Analyst ist, der noch nicht so krass bodymäßig gehypt ist und irgendwie krasse Muskeln hat und so weiter und dann irgendwie rausgeht und dann einfach auch irgendwie alles niederschießt, was ihm nur so in die Quere kommt. Das ist dann in den anderen Staffeln so. Sondern die erste Staffel ist halt eben noch so ein bisschen softer und deshalb mochte ich die erste Staffel. Und sie lebt tatsächlich auch durch die Chemie. Und zwar zwischen heißt er jetzt Jack Greer oder James Greer, seinem Kameraden, James Greer heißt er, gespielt von Wendell Pierce. Also John Krasinski und Wendell Pierce spielen halt eben dieses ungleiche Paar, die da irgendwie so zusammen reingeschmissen werden. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Und das macht auch Spaß. Ich finde, auch in der ersten Staffel gibt es noch so ein bisschen andere Perspektiven, die ganz interessant sind. Also auch die erste Staffel setzt sich mit islamistischem Terror auseinander, weil das ja auch irgendwie im Moment oder in der Zeit, in der das jetzt auch produziert worden ist, immer so die erste Wahl war, wo man gerne hingehen möchte mit Spionageserien. Und da gibt es eine Figur, Hanin heißt sie, und die bringt dann nochmal eine andere Perspektive mit rein, die weibliche Perspektive, die eben mit diesem Terroristen zusammenlebt. Und das macht es nochmal, finde ich, so ein bisschen interessanter. Die zweite Staffel wurde dann schon so ein bisschen wacker, weil die spielt in Venezuela. Und Jack ist schon so ein bisschen krasser unterwegs. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der nächste Step muss sein, dass Dwayne Johnson Jack Ryan spielt, weil anders kann man den nicht mehr.
John Krasinski wird immer aufgepumpter, es wird ein bisschen absurd.
Aber es war, also wirklich, zweite Staffel war schon teilweise, wie ich so dachte, so, okay, krass, was passiert hier eigentlich gerade? Die dritte Staffel war dann wieder so ein bisschen, also die fand ich schon wieder interessanter, die spielt in der Tschechischen Republik. Da geht es sehr viel um, wer hätte es gedacht, Russland. Und natürlich um Nuklearwaffen, weil, ja, na klar. Und die hat ein sehr, sehr wackes Ende. Also, falls ihr es bis dahin durchhaltet, Kudos zu euch, weil das ist wirklich ein Ende, wo du so denkst, was ist hier gerade passiert? Und die vierte Staffel war jetzt, kam jetzt in diesem Sommer, das ist die letzte Staffel mit John Krasinski definitiv raus. Und da war ich tatsächlich auch irgendwann nicht mehr, da war ich nicht mehr aufnahmefähig, weil ich dachte so, Alter, das ist einfach alles so ein bisschen, es ist schon alles krass drüber. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch Spaß haben mit Spionage und dann guckt man halt Jack Ryan.
Ja, das trifft so ein bisschen, weil ich habe mit allen Jack Ryan-Filmen immer Spaß gehabt. Ich würde so aber so weit gehen, dass Jagd auf Roter Oktober ist so einer meiner Lieblingsfilme der 90er, so in meinen Top 10. Also mag ich ausgerechnet Alec Baldwins Version, der ihn nur einmal spielen durfte, irgendwie am meisten, aber nur im Kontext des Films. Ich habe die Jack Ryan-Serie, die ist auf meiner ewigen Watchliste, die ich wohl nie abarbeiten werde, weil mir in den ersten zwei Staffeln alle immer die Serie empfohlen haben und ich halt alle Jack Ryan-Sachen mag. Ich mag auch Shadow Recruit. Ich finde, Kenneth Branagh ist da drin genau das, was er hätte in Tenet sein sollen. Mhm. Also ich bin Fan und ich werde es mir dann auch irgendwann angucken.
Marco, dein nächster Pick ist The Night Manager von Prime Video. Und kurz zusammengefasst, der Brite Jonathan Pine arbeitet als Nachtmanager in Hotels. Dabei gerät er zufällig an geheime Unterlagen, die die Geschäfte des gefährlichen Waffenhändlers Richard Onslow Roper belegen. Jonathan wird deswegen vom britischen Geheimdienst rekrutiert und soll das Vertrauen des Waffenhändlers gewinnen. Eine hochgefährliche Mission, die von Tag zu Tag komplizierter wird. Das ist jetzt die erste Serie, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in der die Hauptrolle nicht irgendein Profi ist, oder?
Ja, ist eigentlich ein Spitzel, wenn man so möchte. Verführt doch der Regierung zu helfen. Kein ausgebildeter Agent. Aber er benimmt sich von Anfang an schon fast wie einer. Dadurch fühlt sie sich sehr realistisch an. Es ist eine von den ganzen Spionageserien, von denen wir heute geredet haben, die bisher realistisch, so würde ich sagen. Und genau das, was du gesagt hast, nämlich John le Carré. Weil das ist eine Romanverfilmung von einem seiner Romane. Und ich habe sie auch aus sehr aktuellem Anlass reingenommen, weil Tom Hiddleston die Hauptrolle spielt. Und wer nach Loki Staffel 2 sich denkt, ich würde aber gerne mehr von Tom Hiddleston sehen, der sollte jetzt in The Night Manager einschalten. Oder hat's knapp verpasst, weil, während ich es geguckt habe, just an diesem Wochenende wurde es aus Prime wieder rausgenommen. Jetzt müsst ihr es leider kaufen oder leihen. Aber das ist eine Serie, die immer mal wieder in den Services auftaucht. Ich meine, die lief auch schon auf Netflix. Liegt daran, weil es eine BBC-Serie eigentlich ist. Und das merkt man der Serie aber auch an. Sie ist 2016 entstanden, zu einer Zeit, wo sich BBC gedacht hat, okay, die ganzen Streaming-Serien sind qualitativ so hochwertig, jetzt wollen wir auch sowas als Spionageserie. So sieht es auch aus, aber es ist noch so dazwischen gefangen. Es gibt Shots, wo du denkst, es sieht aus wie eine Soap-Opera. Immer wenn sie im Hotel sind oder so. Und ich meine, das heißt The Night Manager, das ist viel im Hotel. Es sieht aus wie eine Soap-Opera teilweise gefilmt. Und teilweise, wenn sie vor die Tür gehen, wenn es on-location gedreht ist, ist da ein Instagram-Filter drauf, das so komplett anders aussieht als alles andere. Und dann läuft er durch die Tür und ist im Hotel und denkst, der ist definitiv gerade im anderen Land. Das haben die nicht mehr mit den gleichen Kameraleuten gedreht. Es gibt qualitativ viele Sprünge in dieser Serie, die selbst eine 20 Jahre alte Serie wie 24 nicht hat. Aber sie lebt halt von diesem Kammerspiel. Sie lebt von Tom Hiddleston und sie lebt natürlich von dem Bösewicht dieser Geschichte, nämlich Hugh Laurie, Dr. House, der hier einen Waffenhändler spielen darf. Und gerade Waffenhandel, ich meine, die ursprüngliche Geschichte spielte im Kalten Krieg, aber gerade Waffenhandel ist etwas, was leider nie aus der Zeit gefallen ist. Und dadurch fühlt es sich auch noch sehr authentisch und sehr nah an. Es verarbeitet den arabischen Frühling, spielt damit sogar vor der Zeit, in der die Serie eigentlich spielt. Wurde gedreht, wann war der arabische Frühling? War der 2015?
Es kann, ja. Der war vor der sogenannten Flüchtlingskrise, ja.
Ja, genau. Also, es ist nochmal eine Aufarbeitung vom arabischen Frühling. Es fühlt sich sehr authentisch an. Ein Freund von mir hat zu der Zeit als Hotelier in Ägypten tatsächlich gearbeitet, genau das, was die Serie in der ersten Folge darstellt. Und er hat mir nur erzählt, wie das war während dem arabischen Frühling, dass die Leute sich die haben halt das Hotel zugemacht und haben die Badewanne mit Wasser volllaufen lassen, damit sie Trinkwasser haben. So, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und das fühlt sich alles sehr greifbar an. Deswegen eine hochaktuelle Serie, auch nicht nur für Loki-Fans, sondern generell, wenn es um Spionage geht und was wirklich in der Welt passiert, möchte ich an der Stelle empfehlen. Hat auch bis heute utopische 8,0 auf IMDb insgesamt. Ist eine echt gute Serie.
Laura, hast du die geguckt?
Nee, ich habe die noch nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube, ich werde sie jetzt sehen.
Allein wegen Loki und Dr. House, ja.
Ich warne dich vor, die Frauenrollen in der ersten Folge sind kaum zu ertragen. Oh. Aber danach kommt Elizabeth Debicki, die das aber reißt. Okay. Also die zeigt da, okay, deswegen spiele ich dann in Tenet mit. Deswegen habe ich Lady Di gespielt. Da siehst du das an. Aber sie muss natürlich auch ein bisschen anspielen.
Mm. Okay.
Also mehr will ich nicht verraten.
Alles Lauras klar. Nächster Pick wird mit zwei großartigen Sätzen eingeleitet. Das ist eine wahre Geschichte. Nichts davon ist passiert. Denn Lauras nächster Pick ist Cleo auf Netflix. Cleo Straub führt für die Stasi Auftragsmorde durch. Doch nach einem vorerst letzten Auftragsmord wird ihr eine Falle gestellt. Sie wird wegen Hochverrats in der DDR ins Gefängnis gesteckt. Nach dem Fall der Berliner Mauer kommt sie frei und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Schnell kommt sie dabei einer Verschwörung auf die Spur. Doch ein Westberliner Polizist ist ihr bereits auf den Fersen. Ich glaube, wir haben sogar, also wie von unserer Firma und Jellyfish, wir haben für diese Serie sogar einiges Social Clips erstellt. Und du warst auch mit dabei und hast deswegen auch mit der Hauptdarstellerin Kontakt gehabt, Laura, oder?
Ja, genau. Ich habe den Marketing-Assets Regie geführt. Also cool. Für Social und für Digital Out of Home.
Die übrigens sehr cool waren. Die sind mir die ganze Zeit auf TikTok begegnet und ich fand die richtig cool. Das hätte ich dir damals auch noch geschrieben. Also mit der Musik und so, ich fand das richtig geil. Also, wo sie da im Fahrstuhl oder was das steht und das Blut runtertropft auf sie? Steht sie in einem Fahrstuhl?
Sie steht nicht in einem Fahrstuhl, aber ja, in so einem roten Raum. Aber
es steht irgendwo und das Blut tropft auf sie drauf. Ja, genau. Und dann setzt die Musik ein. Das fand ich
fantastisch. Krass, okay, ja, das waren die ganzen Ads, die halt irgendwie, also tatsächlich die Sponsored Ads. Und ansonsten, ich fand's natürlich auch mega cool, weil das natürlich draußen an den Bushaltestellen und auf den großen Leinwänden auch zu sehen war. Ja, also, Cleo. Cleo ist einfach eine fantastische Serie. Sie macht einfach unglaublich viel Spaß. Die Hauptdarstellerin, Jella Haase, jeder kennt sie. Wer sie nicht kennt, hat was verpasst. Also man kennt sie aus Fuck You Goethe zum Beispiel. Man kennt sie auch deshalb, weil ihre Mutter eine sehr gute Zahnärztin ist, hier in Berlin. Und das Ganze Wartezimmer.
Und da gehen alle hin, weil was sonst?
Ich war da tatsächlich früher immer. Und ich hab das nur zusammengepuzzelt, weil einfach das komplette Wartezimmer voll ist mit Jellas Fotos. Und ich war so, warum sind da so viele Jella Haase? Ah, warte mal. Weil sie heißt auch der Zahnhase. Ja, kid you not.
Warte mal, was? In Berlin haben Zahnärzte wie so ein Friseurladen so einen extra deutschen Hipster-Namen?
Ja, sie hat halt eine Webseite, die heißt Zahnhase.
Okay.
Okay.
So Hasenzähne war schon vergeben, ne?
So viel zu der Hintergrundgeschichte. Also ich finde Cleo, ganz ehrlich, also qualitativ hat die Serie manchmal so ein bisschen so hoch und
Ups and Downs.
Ups and Downs, genau. Das liegt meiner Meinung nach danach auch dran, dass da verschiedene Menschen Regie geführt haben und ich finde,
und nicht du, ne?
Ja, genau. Daran liegt es natürlich.
Lauras Bewerbung für die zweite Staffel, weil es kommt eine zweite.
Ja, aber ne? Diese ist gerade abgedreht worden. Es ist schon wieder zu spät.
Die dritte
Staffel, bitte. Genau. Also Viviane Andereggen und Janu Ben Schabane haben da Regie geführt. Und ich finde, man sieht, wer welche Folge gemacht hat, aber ich sage jetzt nicht, wer besser ist und mehr schlechter. Das könnt ihr selbst rausfinden.
So. Geschmäcker können sich auch unterscheiden.
Eben, genau. Ich finde, dass da teilweise echt richtig, richtig, richtig tolle visuelle Einfälle sind in dieser Serie. Also ist visuell einfach eins der geilsten Sachen, die Deutschland so in letzter Zeit rausgehauen hat. Also vor allen
das
Dingen.
Das sieht man in den Trailern schon.
Also
und farbenfroh für eine Spionageserie.
Ja, sehr.
Eine Spionageserie ist normalerweise nicht so farbenfroh.
Ja.
Es ist immer entsättigt so, die Welt ist ja schlecht. Aber da ist es alles bunt, als wär's ein Wes Anderson-Film.
Ja, weil das aber auch, also es spielt mit so vielen Sachen, ne? Es spielt halt mit diesem klassischen Berlin, 1989, 90, dieses unbegrenzte Möglichkeiten, die Mauer ist gefallen, was machen wir denn jetzt alles mit diesen leerstehenden Wohnungen in Ostberlin, was können wir damit machen? Also das ist total, also das fängt so einen Zeitgeist ein, den du nur einfangen kannst, wenn du wirklich auch irgendwo dabei gewesen bist und wenn du es halt irgendwie verstehst, so. Es ist irgendwie urdeutsch dadurch. Mhm. Also ich habe ja da irgendwie am Set auch mit britischen Kollegen zusammengearbeitet. Die haben das nicht so ganz verstanden, was wir da die ganze Zeit so hatten mit, oh mein Gott, das ist so deutsch. Aber es ist halt, also es ist irgendwie, es nimmt dieses Elektro-Ding irgendwie mit rein, also dass du halt irgendwie Berlin, Techno, 90er Jahre, der Style davon irgendwie wird irgendwie noch mit reingenommen. Es ist irgendwo, es hat einen ikonischen Kill Bill Trainingsanzugsmoment, in dem sie da die ganze Zeit irgendwie mit rumrennt. Es hat unglaublich coole Kampfszenen, die halt einfach auch ein bisschen anders sind. Also die Serie macht Spaß, sie ist irgendwie total wild. Also sie ist wirklich wild. Also sie ist nicht realistisch. Das erwartet nicht, dass diese Serie realistisch ist, weil das ist sie definitiv nicht. Aber dafür macht sie halt einfach sehr viel Spaß.
Und das ist doch bei Spionageserien auch mal nicht das Allerschlechteste, vor allem wenn wir jetzt so über Serien geredet haben wie Homeland oder 24. Marco,
das ist ein guter Stichwortgeber für meine Serie, weil meine ist eine Dramaserie, die aber Spaß macht. Und das ist beim Spionagebereich ja nicht so oft der Fall und trotzdem realistisch bleibt. Ja. Yep.
Und es wird dich freuen, Laura, das ist nämlich eine Serie von Apple TV Plus. Yay,
ja, Slow Horses. Die habe ich auch gesehen.
Ich habe sie nur angefangen. Für diesen Podcast habe ich gedacht, okay, ich mochte den Trailer so von Slow Horses und jetzt haben die ja sogar schon 4 Staffeln angekündigt. Das läuft eine Zeit lang. Da muss ich auch wenigstens mal reingeguckt haben. Weil wenn du eine Serie hast, wo Gary Oldman die Hauptrolle spielt, dann guckst du auch diese Serie. Und ich habe jetzt gerade gestern angefangen und ich bin so hooked.
Vielleicht erkläre ich ganz kurz, worum es geht. Also, dann musst du es nicht machen. Nach einer gescheiterten Mission wird der britische MI5-Agent River Cartwright nach Slough House verbannt. Das ist eine Abteilung für Agentinnen und Agenten, die in ihrer Karriere fatale Fehler gemacht haben und nun die unangenehmen Aufgaben der Behörde übernehmen müssen. Hier trifft River auf Jackson Lamb, den brillanten, aber auch jähzornigen Leiter der Abteilung, eben Gary Oldman. Nun, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, Marco, ob das jetzt ein Thriller oder eine Komödie ist, aber du hast es schon gesagt, es ist nämlich im Prinzip beides, richtig?
Ja, beides. Und zwar ohne albern zu sein, aber auch ohne zu ernst zu sein. Man hat schon das Gefühl, dass es sehr realistische Spionagearbeit. So würde man es heute machen, also mit USB-Sticks kopieren und so weiter. Gleichzeitig hast du aber eine Hauptfigur, die oder vielleicht auch Mentorfigur, je nachdem, wie man es betrachtet, die morgens besoffen aufwacht im eigenen Büro und auf einmal bist du in den 70er Jahren. Der Farbfilter ist anders, die Klamotten sind anders, man riecht Gary Oldman förmlich durch den Bildschirm. Er hat diese unglaublich fettigen Haare, das wirkt schon fast karikaturhaft, aber trotzdem nicht komplett fremd, wenn du das guckst. Es passt schon, es geht schon sehr ineinander über. Interessant ist auch, Jack Lowden, der River Cartwright spielt, der ist ja einer so der Top 5 Nachfolger, gehandelten Nachfolger für Daniel Craig. Wegen der Serie wahrscheinlich auch. Ja, auch wenn jetzt alles auf Dingsbums hinweist, Aaron Taylor Johnson. Deswegen würde ich nicht glauben, dass er es wird. Aber wenn man die Serie sieht, versteht man es zumindest, warum er so in der engen Auswahl war. Er rennt auch wie Tom Cruise, gerade in der ersten Szene. Wenn er über diesen Flughafen hechtet, er rennt genau wie wenige Leute rennen wie Tom Cruise. Er hat den gleichen Trainer, so diese flache Hand, diese steife Oberkörper dabei. Ja. Er rennt wirklich genauso. Ich mag die Serie einfach wirklich, wirklich sehr gerne. Ich bin total hooked. Auch Olivia Cooke, die man aus House of the Dragon kennt, spielt hier die weibliche Hauptrolle. Und darf hier auch, muss hier eben nicht so steif sein, wie es in House of the Dragon ist. Da spielt sie ja die Vorsitzende der Greens, das Gegenstück zu Rhaenyra Targaryen. Und hier darf sie ein bisschen ironischer spielen, was das auch sehr angenehm macht. Also, ich finde das eine tolle Serie. Und typisch für Apple TV, da kann man ja sagen, was man will. Es gucken ja recht wenige eigentlich, aber die Milliarden, die sie reinpumpen, die siehst du immer allen Serien an. Es sind wenige Serien, die sie haben, wenige Filme, die sie haben, aber die Qualität ist unglaublich hoch. Und selbst bei den schlechteren Sachen musst du sagen, es ist immer noch eine okay oder gute Serie. Und auch hier, diese Serie, die knallt auch schön in 4K. Das ist absolute Empfehlung von mir. Also jetzt von den ganz aktuellen Spionagesachen, die ich gesehen habe, oder Thriller-Sachen, gerade so mein Favorit. Und das werde ich jetzt auch durchsuchten bis zu Ende der Staffel 3.
Ich finde, also Olivia Cooke ist leider in der zweiten Staffel dann nicht mehr mit dabei, weil sie ja auch bei House of the Dragon mitgespielt hat. Es gab tatsächlich Terminclashes und deshalb ist sie nicht mehr mit dabei. Aber das tut der Serie tatsächlich keinen Abbruch. Also ich schaue jetzt im Moment gerade quasi live jede Woche die dritte Staffel, die gerade im Moment rauskommt. Und ich fand die zweite Staffel auch total stark. Mich erinnert die Serie in ihrer Qualität tatsächlich an die ersten 2 Staffeln von Spooks. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mhm. Auch eine britische MI6-Serie, also Inlandsgeheimdienst quasi, also nicht Auslandsgeheimdienst. Und das war aber Channel 4, es war nicht BBC, sondern Channel 4. Und Spooks war auch unglaublich, also die ersten Staffeln waren richtig, richtig gut. Und mich erinnert das irgendwie immer auch so vom Vibe total daran. Und ich gebe dir so recht, also ich bin bei Gary Oldman, ne? Ich liebe den über alles, aber bei der Figur Jackson Lamb, du riechst und du schmeckst den Charakter irgendwie so ein bisschen, das ist nicht gut. Ich sitze immer da und bin so, ja, okay, also jetzt.
Vor allem ist es nicht der Gary Oldman, den wir uns erinnern, das ist der Oppenheimer Gary Oldman, der Truman gespielt hat. Ja, unangenehm.
Es ist echt.
Einfach unangenehm.
Ein bisschen unangenehm, aber gleichzeitig ist er halt einfach komplett iconic. Also der haut da Sachen irgendwie raus, der sagt da Sätze, die ich mir gerne teilweise irgendwie einfach noch direkt notieren will, weil ich so denke, das bringst du gerade schon wieder so geil auf den Punkt.
Ja.
Ja, nee, die Serie macht richtig Spaß. Gebe ich dir recht.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, da hat, ja, allein gestern sind so ikonische Sätze gefallen, ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Es war wirklich, da sind so gute One-Liner von ihm dabei. Ja. Also richtig schön, der britische Humor kommt sogar ganz gut ohne Untertitel aus. Also hat man auch nicht so oft bei britischen Serien, finde ich, dass man sie ohne Untertitel gucken kann. Bei der könnte man zumindest. Nee, ich bin begeistert. Uneingeschränkte Empfehlung. Eine der besseren Serien dieser Zeit, die ich gerade gucke, auf jeden Fall.
Das macht jetzt meine nächste Frage besonders spannend, denn von euch möchte ich jetzt noch gerne wissen, von all diesen Serien, die wir jetzt vorgestellt haben, welches davon ist denn jetzt eure Lieblingsspionageserie? Marco, ist es wirklich die letztgenannte Slow Horses oder ist es 24?
Nee, das ist dann 24, okay. Aber das liegt an den ersten zwei Staffeln und wegen der Bedeutung. So, weißt du, ich gucke jetzt gerade die erste nochmal. Ne? Wenn die jetzt rauskäme, hätte sie nicht die gleiche Wirkung. Aber ich habe da so eine nostalgische, auch Verklärung von mir aus. Ich sitze so da und ich fühle mich immer noch wie alt war ich denn da? Also ich weiß, dass ich da teilweise, da habe ich schon gearbeitet und bin dann einfach nach Hause gekommen, hatte vom McDonald's irgendwie eine Tüte McDonald's dabei und guck, sitz so da, boah, Gott, ich hab's gerade noch rechtzeitig zur Folge geschafft und mampft das mich rein und guck Fernsehen. Ich erwisch mich einfach dabei, dass so Gefühle von früher wieder so aufgeweckt, erwachen wieder. Und da ist so viel nostalgisches Grinsen dann von mir die ganze Zeit dabei, während ich 24 gucke, dann ist es halt 24.
Laura, und bei dir?
Nee, ist definitiv Homeland. Also es gibt schon einen Grund, warum wir die als erstes genannt haben.
Okay, dann schreibt uns doch mal in den Kommentaren, welches eure Lieblingsspionage ist. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Spotify findet ihr auch nochmal eine Umfrage dazu, was eure Lieblingsspionageserie ist. Nehmt da gerne teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Dieser Podcast wird sich in 30 Sekunden selbst zerstören. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.